Moin Moin und herzlich willkommen. Wir sind so richtig mittendrin im Osterwochenende. Heute ist Sonntag, der 31. März. Mein Name ist Theresa Schröder und ich bin Marketingmanagerin bei Andronacco. Wir wünschen gute Erholung noch für heute und morgen. Nutzen Sie das lange Wochenende so gut wie möglich und dazu gehört dann auch dieser Podcast. Gute Unterhaltung jetzt mit Episode 117.
Wecker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Guten Morgen und herzlich willkommen und vielen Dank sowohl an Theresa für die wunderbare Begrüßung und natürlich danke an unsere Podcast-Freunde. Danke, dass Sie auch an diesem langen Wochenende zu Ostern dabei sind. Heute haben wir eine ganz besondere Episode im Angebot. Also, vielleicht stehe ich am Ende mit dieser Meinung ganz allein da, aber vielleicht sind Sie auf meiner Seite und sagen hinterher, wow, das war heute ein extrem großer Erkenntnisgewinn. Diese Episode ist ziemlich lang, aber das ist ja das Gute an Podcasts, Sie können diese Episode auch noch in den nächsten Tagen immer ein Stückchen weiterhören, falls Sie das über Ostern nicht komplett schaffen. Wir sprechen heute ausführlich über die digitale Transformation der deutschen Medien und ich kann nur sagen, wir beleuchten diese Reise von sehr vielen Seiten. Als Aufhänger für unseren Aufgalopp dient uns ein aktuelles Zitat vom Vorstand von Burda, Philipp Welte. 1994 begann die Reise der deutschen Verlage in die digitale Transformation. Seitdem wurden Milliarden investiert. Die Geschichte der letzten 30 Jahre ist eine Erfolgsgeschichte. Ist das tatsächlich so? Reden wir von einer Erfolgsgeschichte? Wir sprechen gleich dazu mit Cordula Schmidt. Warum? Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim Abendblatt und verantwortlich in unserem Haus für die digitale Transformation. Außerdem im Podcaststudio unser Chefredakteur Lars Heider, klar. Dann kommt auch noch Kai Diekmann dazu, der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung und unbestritten einer der digitalen Pioniere in der deutschen Verlagsszene. Aber wir starten mit einem Mann, der lange sowohl für Springer als auch für RTL gearbeitet hat. Aus Hamburg, Klaus Ebert. Klaus war unter anderem für RTL in der Schweiz, in Kroatien. Er hat hier in Hamburg RTL Nord aufgebaut. Und Klaus hat auch 5 Jahre als Geschäftsführer für Axel Springer Digital TV gearbeitet. Klaus, schließt du dich der Aussage von Philipp Welte an? Ist die digitale Transformation der deutschen Verlage eine Erfolgsgeschichte, ja oder nein?
Nein. Also nein, insofern, als dass der Erfolg, der unbestritten ist, sehr, sehr viel größer hätte sein können, wenn die Verlage, vor allen Dingen die, rechtzeitig begriffen hätten, wie Fernsehen geht und wenn sie rechtzeitig begriffen hätten, wie das Internet geht. Das haben sie meiner Ansicht nach aber nicht. Für das Fernsehen, du hast es ja alles zusammengefasst, also speziell für RTL, das Privatfernsehen, aber auch Sat.1, ProSieben Sat.1, waren die vergangenen 30 Jahre natürlich eine Erfolgsgeschichte, die ist schwer beizubehalten, denn sie verlangt genau das, was vielleicht zu Anfang nicht so erkannt wurde. Enorme Anstrengung, enorme Kreativität, was ist damit gemeint? Vor allen Dingen das Spielerische, das hat das Privatfernsehen so sehr erfolgreich gemacht. Das Spielerische, das haben meiner Ansicht nach die Verlage entweder nicht oder sehr viel zu spät begriffen.
Ich bleibe da natürlich sofort hängen. Die eine Seite ist das Kreative, das Spielerische. Ich glaube, egal wie du zum Privatfernsehen stehst, das kannst du natürlich nachvollziehen, dass die da ordentlich was durcheinander gewirbelt haben. Das zweite ist die Frage, das Internet zu verstehen. Ich würde jetzt mal jedem ja auch in dem Fall zugestehen, dass du das am Anfang vielleicht nicht absehen konntest. Vielleicht hat man auch nicht alles verstanden, was da so mit dem Internet möglich ist. Haben sie es denn heute verstanden, die Verlage?
Ja, zum Teil haben sie es verstanden. Was meine ich eigentlich damit, dass sie meiner Ansicht nach das nicht verstanden hatten? Sie wussten natürlich, die Verlage insbesondere, wie man Inhalte druckt und ausliefert. Das war für die ein gelerntes Geschäft. Sie wussten dann auch, das ist ja auch nicht so schwer, mit den entsprechenden Hilfsmitteln Inhalte zu digitalisieren. Wie man diese Inhalte aber dann gleichsam druckt, also in Websites fasst oder in Angebote fasst, die wir heute für selbstverständlich halten. Das wussten die überhaupt nicht. Und wie man dann diese Inhalte, also diese Websites, nennen wir sie mal so, diese Homepages, wie man die dann ausliefert, keine Ahnung. Die hatten überhaupt gar keine Vorstellung davon, dass man eben auch einen elektronisch hergestellten oder einen digital hergestellten Inhalt, dass man den natürlich irgendwie zunächst einmal auf eine Homepage bringen muss, die einigermaßen gut aussieht, vor allen Dingen aber auch funktioniert. Und funktionieren heißt ja, sie muss auch ausgeliefert werden zum Kunden. Das bedeutet, man muss Datenpakete schnüren und diese Datenpakete müssen so groß oder so klein sein, dass sie durch die vorhandenen und bezahlbaren Leitungen transportiert werden können. Das wussten die nicht, das wissen sie zum Teil heute noch nicht.
Oh, sie wissen es immer noch nicht, aber wie kommt, also ich erzähle die Geschichte mal andersrum, dass man am Anfang vielleicht das nicht so ganz verstanden hat. Ich reflektiere das jetzt mal von mir weg. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau, wie mein erster Geschäftsführer bei Radio Hamburg, Wilfried Sorge, als der Radio Hamburg verlassen hat, ist er dann unter anderem auch bei AOL gelandet. Jüngere Menschen werden jetzt sagen, was ist denn das? AOL war damals ja der erste Gigant sozusagen beim Thema Internet, beim Thema E-Mail. Und er kam zu uns dann nochmal ins Haus und hat eine Präsentation gehalten, was da für Chancen angeblich drinstecken und wie das Geschäftsmodell aussieht. Und wir haben uns hinterher angeguckt und haben gesagt, was ist mit dem jetzt los? Also wir haben es alle nicht verstanden. Von der Tragweite mal ganz abgesehen. Bist du da nicht ein bisschen vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich, als ganz doof würde ich mich jetzt auch nicht bezeichnen, aber ich bin ja nicht der Schlauste was auf dem Gebiet, aber musst du uns nicht zugestehen, dass wir alle nicht ahnen konnten, was da auf uns zukommt?
Ja und nein. Also das Beispiel mit Wilfried Sorge ist wunderbar. Denn natürlich gab es eine ganze Zahl von Leuten, die sehr früh verstanden hatten, welches Potenzial solche Units wie AOL oder dann später Google, Yahoo, viele kennen wir auch schon gar nicht mehr, die sind gekommen und gegangen. Das haben doch einige Leute verstanden, was sie nicht verstanden haben, wie man das vermittelt. Also wie man das den Leuten vermittelt, die in ganz anderen Zusammenhängen stecken, die eine Redaktion leiten oder sogar einen Verlag leiten. Das zu vermitteln, haben die alle versucht und größtenteils ist es ihnen nicht gelungen. Warum nicht? Meiner Ansicht nach, weil sie die Lust am Spiel völlig außer Acht gelassen haben. Wenn man heutzutage einem Kind ein Handy in die Hand drückt oder ein Tablet und sagt, hier, mach mal, dann kann man zuschauen, wie ungeheuer schnell und wie ungeheuer spielerisch die mit einer vollkommen unbekannten Möglichkeit neue Erfahrungen machen. Das haben die damals alles verpennt. Übrigens noch ein Wort zu AOL. Bei Bertelsmann gab es ein paar sehr kreative Köpfe, nämlich genau genommen zwei. Das waren die Assistenten von Thomas Middelhoff, der damals CEO war. Und die haben dem gesagt, da ist was, AOL, unsere Empfehlung an dich als CEO, kaufe Anteile an AOL. Das wird ein Burner. Und genau so war das auch. Middelhoff hat das gekauft, also mit 25%. Dann hat das rechtzeitig wiederverkauft für ein irrsinniges Geld. Und die beiden Assis, die damals spielerisch genug waren, sind heute steinreiche Leute, die ganz anderen Geschäften nachgehen.
Aber diese Geschichte erinnert mich umgekehrt natürlich auch ein bisschen daran, was für Chancen da drin gesteckt haben und die man verpasst hat. Jeff Bezos, der Erfinder von Amazon, war mal in Gütersloh und hat angeboten, dass Bertelsmann da sehr früh einsteigt. Und aufgrund auch seiner äußeren Erscheinung, also abgerissene Jeans mit Rucksack ist der da wohl aufgeschlagen, haben sie es nicht gemacht. Das kann natürlich auch passieren.
Das ist ein wunderbarer Punkt, den du da benennst. Das ist dauernd passiert. Das passiert ja leider immer noch. Ich meine, nur eine kurze Anmerkung dazu. Ja, stimmt. Er war den Bertelsmännern falsch angezogen. Wie Jürgen Klopp, der ja mal Trainer vom HSV werden sollte und Jeans trug und deshalb nicht Trainer wurde. Ja, ja. Und das ist ein wunderbares Bild, denn genau deshalb hat das so irrwitzig lange gedauert. 7 Jahre im richtigen Leben sind 1 Jahr im Internet. Also da ist eine irrwitzige Geschwindigkeit vorgegeben, die man nicht mithalten konnte, wenn man dem nicht spielerisch begegnet ist. Und das ist einfach das größte Problem meiner Ansicht nach gewesen, weil die Verlage einfach nicht verstanden haben, was die Missionare, Wilfried Sorge gehörte dazu, Bezos natürlich allemal, auch andere, was haben wir uns gewundert darüber, wie die rumlaufen, während wir alle übrigens auch bei RTL damals noch mit Anzug und Krawatte rumliefen. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Dass auch diese Uniformen, diese Rüstungen, die Manager ja gerne anlegen, dass die völlig untauglich sind, wenn man in solche neue Geschäftsfelder will. Ja. Also vielleicht noch eines. zuerst war der Film da. Vom Film lernte das Fernsehen. Vom Fernsehen lernte das Internet. Vom Internet lernt, wir natürlich nicht in Deutschland, die künstliche Intelligenz. Also das ist das Thema, das wir meiner Ansicht nach auch mal wieder verpennen. Wir haben ja das große Glück in Deutschland, dass wir einen eigenen Sprachraum haben. Deshalb funktionieren auch alle diese merkwürdigen Geschäftsmodelle noch so, wie sie funktionieren. Aber eigentlich geht es längst darum, dass wir eine künstliche Intelligenz haben, die so schnell lernt, dass wir meiner Ansicht nach in spätestens 3 Jahren die Welt nicht mehr wiedererkennen werden.
Ja, KI hätte ich dich natürlich auch noch zu gefragt. Lass mich noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich muss über dieses Bild auch immer noch lachen, also wie die Manager früher ausgesehen haben. Also Bertelsmann-Manager waren für mich immer mit Doppelreiher und Slipper mit Bommel. Das war so das Bild von einem Manager von Bertelsmann in den 80er und 90er Jahren. Aber der größte Fehler möglicherweise bei der Erarbeitung oder beim Verstehen des Internets war doch möglicherweise, oder du korrigierst mich gleich, Klaus, dass die Verlage am Anfang ihre Inhalte kostenlos rausgerückt haben im Internet. Das ist doch immer noch schwer wieder zurückzuholen, oder?
Ja, das ist immer noch schwer zurückzuholen, aber darum geht es schon lange nicht mehr. Sie haben sich damit meiner Ansicht nach auch immer ein bisschen sehr schnell herausgeredet. Ich finde, wenn man sagt, wenn deine Geschäftsmodelle von gestern heute noch funktionieren, dann hast du ein riesiges Problem. Und wenn man das den...
Das musst du erklären.
Naja, also... Geschäftsmodelle von gestern sind ja die Modelle, die auch dazu geführt haben, dass die Verleger gesagt haben, na gut, unsere Inhalte, die stellen wir erstmal kostenfrei ins Internet, weil sie eben überhaupt nicht verstanden haben, wie das Internet funktioniert. Natürlich haben sie auch nicht verstanden, dass Internet was ist Internet? Internet ist letztlich aus dem Fernsehen entstanden. Fernsehen aus dem Film. Das heißt, es geht immer um bewegte Bilder. Und bewegte Bilder brauchen ein vollkommen neues Geschäftsmodell. Das hat dann nichts mehr zu tun damit, dass man einen Inhalt druckt und mit irgendwelchen LKW ausliefert, sondern dass man eben Datenleitungen kauft, dass man Datenpakete schnürt und dass man sich vor allem aber fragt, was will eigentlich der Kunde draußen mit dem anfangen, was ich ihm da gebe? Und der will immer spielen. Und Geschäftsmodelle, die das nicht berücksichtigen, und das sind diese alten Geschäftsmodelle, die sind eigentlich obsolet. Denn es geht nicht mehr darum zu sagen, okay, wir haben hier eine Werbung und dort eine Werbung und dazwischen stellen wir jetzt mal ein bisschen redaktionellen Inhalt. Und dann wissen wir ja, dass die Leute eigentlich den Inhalt lesen wollen, aber nebenbei beworben werden. Das funktioniert so nicht mehr. Also all das, was wir mit Influencern haben, was inzwischen ja von künstlicher Intelligenz geleistet wird, das ist für die Verlage und für viele Medienhäuser völlig unverständlich. Sie haben überhaupt keinen Zugang dazu.
Aber Klaus, müssten wir dann nicht zumindest zugestehen, möglicherweise sagst du gleich, das ist der größte Blödsinn, den ich heute von mir gebe, aber dass die Bild-Zeitung mit ihren verwackelten Handy-Videos, ich glaube, das hieß damals so 1414 war die Nummer, unter der sollte man dann immer irgendwie ein Video oder ein Foto schicken, wenn man irgendeinen Promi gespottet hat, was ich per se als Idee grauenhaft fand, aber was das Bewegtbild auf dem Handy, also die Funktion, dass ich das nutze, mein Handy, um Filme zu machen, die ja irgendwann auch eine ähnliche Qualität hatten wie Fernsehen, da waren die zumindest in dem Punkt doch ein kleiner Pionier, oder?
Unbedingt, meilenweit voraus. Also die haben einfach ein Gespür für das, was die Kunden draußen wollen, woran sie Spaß haben. Was dann natürlich immer auch geleistet werden muss, ist zusätzlich harte Informationen zu liefern. Und die muss dann ja irgendwie genau so verpackt sein, wie auch die 1414 Videoclips verpackt waren. Ja, du hast vollkommen recht, das war die richtige Idee. Und das, was Marion Horn übrigens zurzeit mit Bild macht, ich rede nicht von der Printausgabe, Print ist tot, das will nur keiner wahrhaben, aber was Marion Horn macht, was übrigens auch das Hamburger Abendblatt macht, wie ich finde, richtig macht, ist all die Kunden, die da draußen sitzen und möglicherweise kaufen wollen, so zu bedienen, dass sie Lust am Konsumieren haben. Lust haben, ein Video anzugucken, Lust haben, eine Nachricht zu lesen, Lust haben, eine Reportage zu lesen. Das macht die Bild gut und das macht übrigens das Abendblatt auch sehr, sehr gut. Weil sie eben auch nicht, also ich bleibe mal beim Abendblatt, nicht den Fehler machen. Sie sagen nicht, aha, okay, wir haben da eine ganz große Gruppe von alten Menschen, die uns konsumieren, also die uns lesen oder die schauen, was wir so machen. Und sie behandeln die aber nicht so, als wären das Altersheiminsassen. Denn was man in einem Altersheim falsch machen kann, ist ja, liegt ja auf der Hand. Man bringt da irgendeine Schrammelband rein, die Rudi Schuricke spielt oder Freddie Quinn. Erfolgreich ist nur der, der sagt, okay, ich bringe da mal ein paar Hip-Hopper rein in das Altenheim, damit die Alten nämlich wissen, was ihre Enkelkinder gut finden. Und dann funktioniert plötzlich jedes Angebot, das man solchen alten Menschen macht. Und das macht sehr gekonnt übrigens auch das Hamburger Abendblatt. Zu Philipp Wilte noch, den ich sehr schätze. Philipp Welte hat 15 Jahre nach seinem angeblichen Startdatum, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, ich nehme an, er will all die Verlage nur irgendwie trösten, dass sie so sehr viel Geld ausgegeben haben für nichts und wieder nichts. 15 Jahre später waren wir beide, Philipp Welte und ich, bei Axel Springer. Philipp Welte hat Bild Digital präsentiert, ich habe Axel Springer Digital TV präsentiert auf riesigen Management-Tagungen. Er hat darauf gesetzt, dass das Verlagshaus natürlich komplett ausgestattet ist mit allen WLAN-Geschichten, mit Datenübertragungskapazitäten etc. etc. Ich hatte die Erfahrung sehr schnell gemacht. Oh nee, das ist noch gar nicht der Fall. Er hat live präsentiert, ich hatte alles aufgezeichnet. Er ist mit seiner Präsentation leider gescheitert, weil eben die Daten nicht übertragen werden konnten. Das nur eine kleine Anekdote am Rande. Ich schätze sehr, was er seither in Bewegung gesetzt hat. Und ich mag sehr, wie er sich herzeigt als Kämpfer für den Journalismus, der die Demokratie trägt. Also kein abfälliges Wort, aber die vielen Milliarden, die da ausgegeben wurden, die wurden ausgegeben, weil die Leute so schwer vom Begriff waren.
Das ist mal ein Schlusswort, weil die Leute so schwer vom Begriff waren. Oha. Danke an Klaus Ebert. Das ist auf jeden Fall eine sehr direkte Aussage. Der nächste Gast hat zu unserem heutigen Thema auch eine Menge beizutragen. Ist ja auch logisch, sonst wäre er ja nicht dabei. Jan Bechler, herzlich willkommen. Du hast unter anderem ebenfalls für Axel Springer gearbeitet, Geschäftsmodelle im Bereich digitale Medien aufgebaut. Außerdem bist du Gründer der Digitalagentur Front Row. Und dann, Jan, moderierst du auch noch für Amazon den Podcast Unternehmer der Zukunft. Uns klingeln noch ein bisschen die Ohren angesichts der schwer von Begriff Behauptung von Klaus Ebert. Wie siehst du das? Hat Mr. Boder, Philipp Welte, recht, wenn er von einer Erfolgsstory der deutschen Verlage spricht?
Also ich glaube, so pauschal ist das nicht richtig. Ich würde dir nicht zustimmen. Und ich glaube, wenn man jetzt erstmal auf harte Zahlen guckt, dann gibt mir das überwiegend auch recht. Die Nutzung von Medienangeboten, die von traditionellen Medienhäusern veranstaltet werden, egal ob es jetzt analoge oder digitale Medienangebote sind, ist heute geringer, als sie noch vor 10 Jahren war oder erst recht, als sie vor 20 Jahren war. Und zwar gilt das über alle Mediengattungen, ob das Radio ist, ob das Print ist, ob das TV ist. Alle diese Kanäle, da haben klassische Medienhäuser heute für einen weniger Nutzungszeit auf ihre Angebote als das früher so gewesen ist. Und stattdessen sind es halt reine Digitalplayer, die heute den Medienkonsum zu sich lenken. Ob das Spotify und Co. im Audiobereich ist, ob das YouTube und andere Plattformen wie Netflix im Bewegtbildbereich sind oder ob das mittlerweile reine digitale News-Angebote sind oder inhaltliche Angebote, die Zeitungen und Zeitschriften Nutzer wegnehmen. Auch das gibt es ja. Deswegen glaube ich, dass das ein bisschen eine Verklärung der Geschichte ist, wenn man das so als durchgehenden Erfolg darstellt. Gleichzeitig ist ja die Frage, hätten klassische Medienhäuser die Chance gehabt, das eigentlich anders zu gestalten? Und da kann man, glaube ich, unterschiedlicher Meinung drüber sein, weil natürlich ist es erstmal so, dass man sagen kann, die haben ja alle die beste Ausgangsposition gehabt. Radiosender hatten ja in der Vergangenheit die beste Kompetenz für Musikzusammenstellung. Die hatten schon eine Reichweite. Fernsehsender wussten am besten, wie man Bewegtbild produziert und was eine Zielgruppe interessiert. Und deswegen neigt man ja dazu zu sagen, das Sprungbrett war eigentlich da. Gleichzeitig gibt es in der BWL ja das sogenannte Innovators Dilemma, das ganz gut beschreibt, warum es für etablierte Teilnehmer in dem Markt so schwierig ist, in Innovationsmärkten, wo sich durch Technologie etwas verändert, warum es für sie so schwierig ist, da ihre Position zu stärken oder zumindest beizubehalten, weil es für Startups, für junge, reine Technologieunternehmen, die in den Markt kommen, halt viel einfacher ist, mutig, schnell neue Technologien, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren, weil man halt, man hat ja kein Risiko. Wenn ich vor 10 Jahren RTL war, dann habe ich sehr, sehr viel Geld mit klassischem Fernsehen verdient. Und alles, was daran etwas ändert und jede Innovation, die ich selber versuche, irgendwie an den Start zu bringen, hat ja auch immer das Risiko, dass ich so ein bisschen mein eigenes, sehr profitables Geschäftsmodell dabei kaputt mache, ohne so richtig zu wissen, ob das Neue genauso profitabel wird. Und das lähmt dann ja häufig bestehende Organisationen.
Spannend, Jan. Das kann ich auch noch aus meiner Zeit beim Radio bestätigen. Also die Verlage wollten sich natürlich die Größe und das Volumen ihres Anzeigengeschäfts nicht von diesem Privatradio beschädigen lassen und sind deshalb selbst so vehement ins Privatradio eingestiegen, ohne zu ahnen allerdings, wie lukrativ das Ganze werden würde. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Jan, lag das Problem damals in den 90ern, also warum das nicht so richtig gematcht hat, lag das nicht auch ein bisschen darin, dass die Manager, die in der deutschen Verlagswelt bis dato, ich will Ihnen das mal zugestehen, einen sehr guten Job gemacht hatten. Zum einen aber von der Innovationskraft dieser neuen Macher überrollt wurden und zum anderen vielleicht auch immer dachten, haha, das wird doch eh nichts, schau mal die Jungs aus Kalifornien mit Kapuzenshirt und Turnschuhe, das müssen wir doch hier in Deutschland nicht ernst nehmen. Sprich, das konnte gar nicht funktionieren.
Ja, das ist wahrscheinlich so, dass das auch eine Kulturfrage ist und viele der klassischen Medienunternehmen haben da ja auch einen harten Prozess des Kulturwandels mitgemacht. Ich habe den jetzt bei Axel Springer damals sehr stark miterlebt oder durfte den auch an vielen Stellen mitbegleiten. Und das ist für so eine Organisation nicht unbedingt einfach, wenn man dann auch auf einmal anerkennen muss, so die etablierte Art zu denken, zu arbeiten, am Ende auch auszusehen und Büroräume zu gestalten. Also alles so Dinge, die ja auch kulturprägend sind, die werden in einer neuen Welt, bei einem neuen Geschäftsmodell im Zweifel nicht tragen. Das ist für eine Organisation nicht unbedingt ein einfacher Prozess. Ich glaube, in dem Beispiel Privatradio, das du angebracht hast, kann man nicht so ganz vergleichen mit heute Digital-Startups, die in einen Markt eintreten. Weil damals, als Privatradio kam, sind die Frequenzen ja so ein bisschen wie Goldstaub vom Himmel gefallen. Und die Verlage hatten am Ende die längsten Arme und haben diese Lizenzen dann bekommen. Und es war ja ein regulierter Markt. Da hätte ja damals nicht jeder einfach sagen können, ach geil, ich mache jetzt auch einen UKW-Radiosender auf. Das war nicht möglich. Ja? Also der Markt war schon sehr, sehr geschützt. Und gleichzeitig war es auch so, dass Privatradio ja nie wirklich eine eine langfristige Investition erfordert hat. Privatradio war ja eigentlich von, vielleicht nicht von Tag 1, aber von Tag 3 an hoch profitabel. Und da braucht es dann auch aus Sicht der Verlage jetzt gar nicht so viel Durchhaltevermögen oder Veränderungswillen, weil man sehr schnell gesehen hat, das ist ja super, wir holen uns diese Lizenzen und dann verdienen wir damit sehr schnell auch Geld. Und es kann uns keiner diesen Markt so richtig streitig machen, weil halt nicht irgendwelche Startups von der Seite kommen können, weil es nur eine bestimmte Anzahl an Lizenzen gibt und die haben eben wir.
Ja, Jan, das stimmt natürlich, das hast du auf den Punkt gebracht, weil wie oft sind wir beide auch schon gefragt worden, warum kann ich nicht einfach selber ein Radio aufmachen? Ja, kannst du ja machen, du kannst ja einen Radiosender machen, aber du kriegst gar keine Frequenz. Das ist das Problem und dann hört dich halt keiner. Das ist aber durchs Internet ja auch anders geworden. Wir beobachten ja tatsächlich auch auf dem deutschen Radiomarkt Internetphänomene in einem bestimmten Umfeld. Aber nochmal zurück zu den Verlagen und ich würde da auch immer nochmal die Kurve mitnehmen zu den TV-Anstalten und dann können wir meinetwegen auch die Öffentlich-Rechtlichen mit dazu rechnen. Was würdest du sagen, Jan, aus deiner Warte raus, was war denn der größte Fehler? Haben sie einfach nur das Internet unterschätzt oder haben sie nicht die richtigen Gelder, die Menge zur Verfügung gestellt oder haben sie handwerkliche Fehler gemacht? Was war es denn am Ende, dass wir überhaupt in die Situation gekommen sind, dass das irgendwie alles nicht so richtig funktioniert und den Bach runtergeht? Zum Teil.
Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich glaube, lange ist das Internet so ein bisschen auch unterschätzt worden.
Dann, das berühmte Neuland.
Ja, genau. Dann ist sicherlich auch zu lange versucht worden, Produkte 1:1 aus der analogen Welt in die digitale zu überführen. Und das ignoriert eben die Tatsache, dass auf digitalen Kanälen auch andere Produkte erfolgreich sind, die einer anderen Nutzungssituation und anderen technischen Möglichkeiten gerecht werden. Und man sieht das ja auch heute, die digitalen Medienprodukte, die erfolgreich sind, sind eben in der Regel nicht eine 1:1 Kopie dessen, was ich auch in analogen Medien zu sehen bekomme. Und dann ist es häufig wahrscheinlich auch so, dass es nicht immer die richtigen Leute gemacht haben, weil, glaube ich, in vielen Unternehmen, die waren nicht durchlässig genug für junge, innovative Typen, die vielleicht Digitalgeschäft sehr gut verstehen, aber nicht sofort anknüpfungsfähig sind in so klassischen Unternehmen. Und das hat einfach auch sehr lange gebraucht, bis man erkannt hat, dass solche Menschen, die vielleicht ein bisschen anders ticken, anders arbeiten, anders agieren, dass die aber, auch wenn sie in einem klassischen Medienunternehmen vielleicht nicht unbedingt undockfähig wären, dass die aber für solche Projekte genau die richtigen sind und dass man denen diesen Freiraum lassen muss. Ich glaube, das ist eine Mischung daraus. Und dann haben einige Unternehmen es ja auch sehr gut verstanden, also Axel Springer ist ja ein hervorragendes Beispiel dafür, die sehr früh erkannt haben, dann auch sich profitable Digitalunternehmen zu kaufen und sich damit einen Marktzugang zu sichern.
Ja, aber wenn ich dich unterbrechen darf, Jan, lustigerweise, die dann nicht unbedingt mehr was mit Medien zu tun hatten.
Ja, genau. Oder die zumindest, sage ich mal, klassische Medienprodukte dekonstruiert haben. Also die sie so in ihre Einzelteile zerlegt haben. Man sieht das ja bei Axel Springer. Die haben dann geguckt, woraus besteht eigentlich eine Zeitung? Ja, und eine Zeitung besteht aus Content, die besteht aus Werbeerlösen und die besteht aus Kleinanzeigen, Stellenanzeigen, Immobilienanzeigen und Co. Und dann haben sie eben gesehen, okay, für einzelne dieser Sparten gibt es eben sehr gute Anbieter. Nimm mal einen Stepstone im Stellenanzeigenbereich, nimm einen Immonet im Wohnungs- und Immobilienkleinanzeigenbereich. Das sind nicht im Kern Medienprodukte, aber sie gehören zu einem Medienprodukt oder haben zu einem Medienprodukt in der Vergangenheit mit dazugehört. Und dann eben auch zu erkennen, okay, die klassische Kleinanzeige gedruckt wird uns wahrscheinlich in Zukunft weniger Geld und Gewinn bescheren. Aber dann diversifizieren wir uns eben und gucken nach den digitalen Entsprechungen dafür. Das hat bei einigen Unternehmen sehr gut funktioniert. Andere haben das sehr lange eben ignoriert. Und auch das sind dann ja mutige unternehmerische Entscheidungen, die es dafür braucht.
Wie sieht es denn im Fernsehbereich aus? Also ich würde mal sagen, der Vorsprung, den die Privaten gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen hatten, zumindest in einem Bereich, nämlich Innovation, wir trauen uns was, wir bauen was auf, wir holen uns verrückte Talente ins Haus, die ihr vielleicht später dann für viel Geld abwerbt, die Öffentlich-Rechtlichen, kann ja alles sein. Aber mittlerweile würde ich sagen, dass die ja alle in einem Boot sitzen und dass sie eigentlich auch noch nicht so eine richtige Antwort auf die digitale Welt haben. Oder beobachte ich das falsch?
Also ich glaube schon, dass das eine richtige Beobachtung ist. Ich meine, die größte Innovation im Fernsehbereich, die von einem klassischen Medienhaus in Deutschland kommt, heißt wahrscheinlich Joyn oder jetzt irgendwie RTL Plus. Das würde ich sagen, ist fürs Jahr 2024 überschaubar innovativ. Und es bietet vor allem eine Antwort auf eine ganz zentrale Frage oder auf ein ganz zentrales Problem. In der Vergangenheit, wenn ich ein junger, kreativer Typ war, sagen wir mal Joko und Klaas, dann brauchte ich das Fernsehen als Bühne, um mich darzustellen und meine Kreativität auszuleben. Ohne Fernsehen ging das de facto nicht. Heute brauche ich dafür keinen Fernsehsender mehr. Heute heißt meine Bühne Instagram oder TikTok oder YouTube oder vielleicht Twitch. Und da kann ich ohne die Einschränkungen, die das Fernsehen im Zweifel mit sich bringt, kann ich mein eigenes Fernsehprogramm machen und kann da, wenn ich es gut mache, ganz schnell ja Millionen Reichweiten generieren. Und es gehört komplett mir. Ich bin komplett Herr meines Programms und muss nicht hoffen, dass mich irgendwie ein Fernsehsender entdeckt. Und das ist natürlich für Fernsehsender ein total großes Problem. Genauso wie es das auch für Radiosender ist. Es gibt heute weniger Gründe, Radiomoderator zu werden als früher, weil ich meine Botschaften eben auch auf anderen Kanälen aussenden kann. Ich glaube, Joko und Klaas würden, wenn sie heute noch mal am Anfang der Karriere stünden, weiß ich nicht, ob sie noch mal zum Fernsehen gehen würden oder ob sie nicht große TikToker wären.
Ja, das kann natürlich sein. Aber wenn ich das jetzt auf die Öffentlich-Rechtlichen übertrage, was du gerade sagst, also ich versuche das mal zu kombinieren, dann würde ich ja wahrscheinlich einmal deutlich aussprechen und sagen, das, was die Öffentlich-Rechtlichen machen mit ihrer Mediathek, das kann es dann auch noch nicht sein mit der digitalen Zukunft.
Ich glaube, das ist bei öffentlich-rechtlichen Medien, gibt es ja immer noch eine Diskussionsebene, die irgendwie so über allem liegt. Und zwar ist das die Frage, was wollen wir eigentlich, dass öffentlich-rechtliche Medien machen? Also was ist denn Teil dieses Grundversorgungsauftrags? Möchte ich wirklich, dass die auf allen digitalen Kanälen selber aktiv sind mit deinen und meinem Rundfunkbeitrag? Oder möchte ich, dass sie das tun, was Fernsehen oder öffentlich-rechtlicher Rundfunk im engen Sinne ist, was nämlich dann vor allem Radio und Fernsehen wäre über als lineares Produkt. Und die bekommen ja auch genug Gegenwind. Also es gab ja genug Klagen von den großen Fernsehsendern und Verlagen, die gegen die Mediathek oder bestimmte digitale Angebote geklagt haben, weil sie sagen, das geht weit über den eigentlichen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hinaus und ist ein unfairer Wettbewerbsvorteil, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk da hat, weil sie das eben nicht über Werbung und vielleicht Abo-Erlöse refinanzieren müssen, sondern weil sie ja jeden Monat von uns allen den Rundfunkbeitrag bekommen. Das ist bei ARD und ZDF und allen, die dazugehören, natürlich immer noch so eine andere Fragestellung, die es ihnen ein bisschen schwieriger macht.
Jan, zum Schluss unserer kleinen Reise, die wir hier unternommen haben. Wir sind ja über viele Punkte auch so rübergesprungen im Sinne von, wir haben mal da reingeguckt und da reingeguckt. Das macht das ja auch so spannend, dass man sich da einfach mal mit so einem Experten wie dir so locker drüber unterhalten kann. Wenn ich zurückdenke, wann bei mir der Groschen das erste Mal gefallen ist, dass ich gedacht habe, das Internet verändert tatsächlich mein Leben. Ob ich geahnt habe, dass es die Welt verändert, weiß ich noch nicht. Aber mein Leben hat es verändert. Der erste Moment war, als wir im Büro tatsächlich das E-Mail-System eingeführt haben. Da dachte ich zuerst, was soll der Quatsch denn? Ich kann doch zu dem Kollegen hingehen, ich kann ihn anrufen. Oder ich schreibe noch so eine Hauspost, weißt du, so mit Umschlägen, ja, die dann irgendwie verteilt wurden. Und dann gab es tatsächlich eine E-Mail und dann haben wir nebeneinander gesessen und uns E-Mails geschickt. Also von Schreibtisch zu Schreibtisch und haben uns wie die Kinder gefreut, wenn dieses Pling kam. Da habe ich gedacht, oh, das ist schon was Neues, innovativ. Und dann hast du es ja auch zum ersten Mal zu Freunden in eine andere Stadt geschickt und ne, dann kam auch schnell eine Antwort etc. Aber das erste einschneidende Interneterlebnis für mich war tatsächlich, als ich, und das tut mir für alle Buchhändler dieser Welt leid, als ich das erste Mal gesagt habe, ich gehe nicht in den Buchladen, ich bestelle jetzt bei Amazon ein Buch. Und das war innerhalb von 3 Tagen da. Das hat mich echt fasziniert. Was war bei dir das Interneterlebnis, wo du sagst, ich habe die Tragweite zumindest erahnt?
Ich glaube, das war bei mir, als ich das erste Mal YouTube gesehen und genutzt habe. Und das war sicherlich zu einer Zeit, als YouTube noch sehr jung war. Und ich festgestellt habe, ich kann hier mehrere Stunden davor sitzen und mir wird nicht langweilig, weil ich andauernd neuen Content finde, der mich interessiert. Und ich habe die Entscheidungshoheit darüber, was ich jetzt gucke. Und ich muss nicht in, weiß ich nicht, die Hör zugucken und hoffen, dass heute im Fernsehprogramm irgendwas Interessantes läuft, sondern ich habe gemerkt, ich bin selber mein eigener Programmdirektor und finde wirklich ausreichend viel Content, der total zu meinem Interesse passt.
Vielen Dank an Jan Bechler und das ist wirklich interessant, der eigene Programmdirektor dank YouTube. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Der nächste Gast hier bei Bäcker am Morgen braucht keine lange Vorstellung. Er ist einfach Kai Diekmann. Der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung ist bekannt als ein beharrlicher Prediger für die Digitalisierung der deutschen Medien. Er hat sehr viel auf diesem Weg angeschoben und umgesetzt. Kai, bisher waren unsere Experten, die wir bisher gehört haben, ja eher der Meinung, dass Philipp Welte mit seiner Aussage nicht so ganz richtig liegt. Auch für dich die Einstiegsfrage: Erfolgsgeschichte, ja oder nein?
Manche sagen so, manche sagen so. Also ein Unternehmen wie Gruner + Jahr gibt es nicht mehr. Das ist von der Landkarte verschwunden, Gruner + Jahr in Hamburg. Das, was dort an Marken noch übrig ist, ist unter das Dach von RTL geschlüpft. Das heißt, vielen Medienunternehmen ist die erfolgreiche Digitalisierung gelungen. Ich glaube, ganz vorweg ist da tatsächlich Axel Springer, weil wir das Glück hatten, dass wir mit Matthias Döpfner einen CEO hatten, der von Anfang an sehr auf Digitalisierung gesetzt hat. Es gibt aber auch ganz viele Unternehmen, Medienunternehmen, ganz viele Verlage, Zeitungen und Zeitschriftenverlage, die tun sich nach wie vor wahnsinnig schwer mit der Digitalisierung. Und selbstverständlich gibt es auch Unternehmen, ich habe gerade Gruner + Jahr erwähnt, die es nicht geschafft haben, weil sie den Zug verpasst haben. Also bei Gruner + Jahr gab es die Überzeugung, bevor wir unsere Inhalte kostenlos im Netz verschenken, finden wir eine Printverlängerung nach der anderen und verdienen bis zum letzten Tag Geld. Naja, das hat am Ende dann in die Sackgasse geführt und hat dazu geführt, dass das Unternehmen eben für morgen kein Geschäftsmodell mehr hatte. Aber für die einen ist es einfacher, gerade wenn du eine große Marke hast. Nimm die Süddeutsche Zeitung, nimm die Bild-Zeitung. Für viele regionale Verlage ist es eine ausgesprochene Herausforderung, weil das Geschäftsmodell eben nicht ganz klar ist. Viele Kunden, viele Leser, die bisher die Zeitung oder die Zeitschrift auf Papier konsolidiert haben, sind entweder nicht bereit, dies digital zu tun und dafür Geld zu bezahlen. Und was die Reichweitenvermarktung angeht, und das sind ja die beiden Erlössäulen, auf denen unsere Mediengeschäftsmodelle basieren. Das machen die sozialen Medien, das machen die großen Marken viel besser. Insofern ist das Bild, was sich ergibt, ein wirklich durchmischtes. Ich würde übrigens bestreiten, dass im Jahr 1994 schon die meisten Unternehmen tatsächlich diese digitale Reise angetreten haben. Viele Unternehmen, und dazu gehört ja im Übrigen auch das Unternehmen Burda, dem Philipp Welte vorsteht, haben ja auch gar nicht in ihre Medienmarken investiert, wenn es um die Digitalisierung geht, sondern haben sich an anderen digitalen Geschäftsmodellen beteiligt, die dann mehr oder weniger erfolgreich gewesen sind.
Wenn du nochmal zurückblickst, jetzt lassen wir das mal mit dem Anfangsjahr, mit diesem 1994 raus, ob das jetzt 94 oder 98 oder 2000 war, ist für die nun folgende Frage vielleicht nur nebensächlich. Was war denn am Anfang der größte Fehler, den die Medienwelt, da würde ich jetzt auch mal Fernsehen mit einschließen, was war der größte Fehler deiner Meinung nach? Vielleicht auch ein Fehler, von dem man sagen muss, ja, man konnte es gar nicht besser wissen.
Doch, man konnte es besser wissen. Also wenn du die Medien ansprichst und auch Fernsehen, wir sind ja nicht die erste Branche gewesen, die von der digitalen Disruption erfasst worden ist. Vor uns war die Musikbranche dran. Ne? Es gab Schallplatten, dann gab es CDs und auf einmal gab es MP3-Player. Das gesamte Geschäftsmodell der Musikindustrie ist einmal auf den Kopf gestellt worden. Lange bevor bei uns die Disruption gegriffen hat. Und ausgerechnet wir Journalisten, die uns ja immer für das Neue interessieren, ausgerechnet wir Journalisten, die wir immer den fehlenden Strukturwandel in anderen Branchen anmahnen, die wir nicht müde geworden sind, Nordrhein-Westfalen vorzuwerfen, dass sie viel zu lange an der Kohle hängen und nicht verstehen, dass sie sich verändern müssen. Wir selber haben die Veränderungen, die auf uns zukommen, viel zu spät gesehen. Dabei hätten wir sie rauf und runter in der Musikindustrie studieren können. Im Übrigen erlebe ich das heute noch, dass mitunter nach Auflagenzahlen gefragt wird. Also wo ist denn jetzt Ihre Auflage? Und guck mal, bei uns haben wir mit der ernsthaften Digitalisierung der Bild-Zeitung, also der brutalen Digitalisierung im Jahr 2013 angefangen, als wir unsere digitalen Inhalte kostenpflichtig gemacht haben. Was bin ich damals dafür geprügelt worden, dass unsere Auflagen in den Kellern gehen? Ja, das war gewollt. Das war die Beschleunigung der Transformation hin von einem analogen Geschäftsmodell, nämlich dem Bedrucken von totem Holz oder Papier, hin zu einem digitalen Geschäftsmodell. Im Ergebnis hat die Marke Bild heute die höchste Reichweite ihrer Geschichte, weil wir über alle Kanäle und über alle Plattformen viel mehr Menschen erreichen, als wir das in der analogen Zeit mit Papier jemals konnten. Diesen Moment und die Erkenntnis, dass wir uns selbst kannibalisieren müssen, bevor wir von anderen gefressen werden, diesen Moment haben wir in der Medienbranche ein Stück weit verpasst. Ich nenne das immer den iPhone-Moment. Ne? Kennst du ja auch. Nokia.
Ja.
Gab es den berühmten Forbes-Titel, ich glaube, 1 Milliarde Nutzer, wer kann diesen Giganten noch stoppen? Und im gleichen Jahr, in dem dieser Forbes-Titel erschienen ist, kam Apple mit dem iPhone auf den Markt. Und die Manager von Nokia waren sich total sicher, Apple kann alles, aber die können kein mobiles Telefon bauen. Aber Apple hat mit dem iPhone eben auch kein mobiles Telefon gebaut, sondern hat eine super Kamera, ganz viele Anwendungen. Mit dem Ding konntest du auch telefonieren, aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass all diese Funktionen in einem Gerät versammelt waren und somit Apple den ersten Taschencomputer geschaffen hat, der unser Leben künftig strukturieren sollte und damit die Wertschöpfungskette komplett verschoben hat. Und diesen Moment zu erkennen für die eigene Branche, darauf kommt es immer an.
Also beim iPhone würde ich immer sagen, da wurde ein Bedarf bei mir geweckt, von dem ich gar nicht wusste, dass ich ihn habe. Das war ja das Irre daran. Also man hat, als man es erstmal in der Hand gehabt hat, hat man gedacht, wow, was ist das denn? Und das hörte ja am Tag 2, am Tag 3 nicht auf. Also es wurde ja immer schlimmer und irgendwann hat man das Gefühl gehabt, man ist davon abhängig.
Alle digitalen Geschäftsmodelle, die heute unseren Alltag strukturieren, erfüllen Bedürfnisse, psychologische Bedürfnisse im Übrigen, die schon immer in uns geschlummert haben, die aber sozusagen mit der digitalen Technologie perfektioniert erfüllt werden können. Das Tragische dabei ist, dass nahezu jede digitale Anwendung, die wir heute im Alltag brauchen, weder aus Deutschland noch aus Europa kommt, sondern die digitalen Technologien, die unseren Alltag definieren, kommen entweder aus Amerika oder aus Asien. Und das sollte uns verdammt nochmal ziemlich nachdenklich machen.
Kai, zum Schluss nochmal eine Frage. Mal sehen, wie ehrlich du dich da machen möchtest. Auf dieser Reise, So würde ich das ja mal bezeichnen. Da will ich Philipp Welte schon zustimmen, sagen, das ist ja wirklich ein Prozess, der mal nicht eben von heute auf morgen funktionieren kann. Du hast jetzt eben beschrieben, welche Schritte du bei Springer gemacht hast mit der Bild-Zeitung und wie du dich davon versucht hast, war wahrscheinlich auch nicht immer leicht, frei zu machen, wie die Auflage zurückgeht und das immer wieder zu verargumentieren. Wo würdest du sagen, hast du einen Fehler gemacht, wo du sagst, das hätte ich viel früher erkennen müssen?
Naja, du weißt ja, dass ich das Glück hatte, ein Jahr mich im Silicon Valley aufhalten zu dürfen und dort zu erfahren und zu sehen, wie radikal und wie schnell die digitale Welt unseren Alltag verändern wird. Ich habe gesagt, ich habe auch schon vor der Reise gewusst, dass die Erde keine Scheibe ist. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie schnell diese Veränderungen auf uns zukommen würden. Vieles von dem, was wir dann erst 2013, 2014 und später realisieren konnten, konnten wir vorher technologisch nicht realisieren. Also das war natürlich keine freiwillige Entscheidung, Inhalte im Netz einfach nur kostenlos zur Verfügung zu stellen. So, das war natürlich auch eine Konsequenz der Tatsache, dass es so gut wie keine befriedigenden technischen Lösungen gab, einfache Bezahlmodelle für den Kunden zu installieren. Richtig ist, wäre ich nicht so ein Stück weit zwangsbekehrt worden im Silicon Valley. Also ich würde schon sagen, dass ich dort vom digitalen Saulus zum Paulus geworden bin. Das war ja aber eine Zwangsbeglückung. Dann hätte ich wahrscheinlich auch noch geglaubt, dass wir mit der Zeitung auf Papier noch sehr lange sehr erfolgreich sein werden und hätte entscheidende Wegmarken verpasst. Ich hatte das Glück übrigens ja nicht nur im Silicon Valley zu erleben, was die digitale Technologie möglich macht, sondern ich hatte auch die Chance zu sehen, wie viele amerikanische Verleger darauf reagiert haben. Die haben nämlich gesagt, um Gottes Willen, wir verdienen bis zum letzten Tag mit der gedruckten Zeitung Geld und alles andere ist Teufelswerk. Mit dem Ergebnis, dass es heute in vielen Großstädten in den USA gar keine gedruckte Zeitung mehr gibt, weil der digitale Raum, den diese Verleger nicht besetzt haben, dann von ganz Fremden besetzt worden ist, eben von einem BuzzFeed, von einem Vox Media, von der Huffington Post und die sich dort breit gemacht haben. Und das zu sehen, war auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Moment. Insofern war das Jahr 2012 für diesen Bildungsaufenthalt im Silicon Valley verdammt spät, aber nicht zu spät.
Kai Diekmann, vielen Dank. Kleine Story am Rande. Eigentlich hatte ich mich mit Kai zu einem ganz anderen Thema verabredet, nämlich Vor- und Nachteile von Homeoffice. Aber da wir schon mal so schön am Plaudern waren, haben wir die Digitalisierung der deutschen Medien gleich noch hinten rangehängt. Kai Diekmann und das Homeoffice, das kommt dann morgen bei uns. Aber zurück zum Ausgang unserer Debatte. Jetzt sitzt mir nämlich unser Chefredakteur hier vom Abendblatt gegenüber, Lars Heider. Du steckst ähnlich wie Kai sehr tief in der digitalen Transformation der Verlage drin, beziehungsweise des Hamburger Abendblatts. Du darfst natürlich nicht fehlen. Und ich sag mal, an deinen Aussagen sind nicht nur unsere Hörer interessiert, sondern auch unsere Kollegen, ist doch klar. Ich bringe nochmal das komplette Zitat von Philipp Welte, dem Vorstand von Burda. 1994 begann die Reise der deutschen Verlage in die digitale Transformation. Seitdem wurden Milliarden investiert. Die Geschichte der letzten 30 Jahre ist eine Erfolgsgeschichte. Lars, hat der Mann recht oder redet er sich da was schön?
Nee, der Mann hat recht, glaube ich. Und die Medien sind in Sachen Digitalisierung vielen anderen Branchen tatsächlich voraus und sind jetzt an einem Punkt, wo sie eben den Großteil hinter sich gelassen haben und es überhaupt nicht mehr darüber gestritten wird, ob die Digitalisierung notwendig, das schon lange nicht mehr notwendig ist, sondern nur noch darum, wie sie ausgestaltet wird. Und da ist so unglaublich viel passiert. Und das muss man sagen, das hat ja auch den Journalismus in großen Teilen besser gemacht. Denn würden wir hier heute sitzen, wenn wir nicht viel für Digitalisierung getan hätten? Nein. 1994, man stelle sich vor, 1994 hätte jemand gesagt. Und im Jahr, sind das 30 Jahre? Ja. In 30 Jahren, oh Gott. In 30 Jahren wird das Hamburger Abendblatt mehr Podcast-Abonnenten haben als Print-Abonnenten. Da hätte derjenige gesagt, ganz kurz, was ist Podcast? So. Und das zeigt irgendwie, dass man da dass natürlich die Verlage da echt einen richtig guten Job gemacht haben. Und auch, das darf man auch nicht vergessen, wie oft wurde schon der Abgesang auf die Verlage, auf die alten Medienhäuser angestimmt. Boah, ich weiß noch, als ich anfing, als ich zurückkam beim Hamburger Abend 2011, wo dann die Kollegen mich mit riesigen Augen ansahen, sagten, Lars, wie lange geht das gut? Und ich habe gesagt, es gibt kein Enddatum da. So, und dann, und jetzt, pupp, sind 13 Jahre später, stellt sich raus, ja, es geht immer noch gut. Und zwar sehr gut.
Wo warst du 1994?
1994, muss ich nachdenken, war ich wahrscheinlich beim Hamburger Abendblatt. Nee, warte mal. Nee. 96 habe ich Volontariat gemacht, da muss ich an der Uni gewesen sein. Aber ich war schon selbstverständlich freier Mitarbeiter des Hamburger Abendblatts.
Was war deine erste Berührung mit dem Thema Digitalisierung, Internet? Was war bei dir so der Knackpunkt, wo du gesagt hast, das könnte was werden, das ist eine tolle Sache? Nee,
ich habe das total unterschätzt. Ich musste lachen, ich weiß, dass als das Hamburger Abendblatt online ging, auf der Titelseite des Hamburger Abendblatts so eine Ankündigung stand, Abendblatt startet ins One-Line. Also es stand nicht online, sondern One-Line-Zeitalter. So, und ich hab's lange unterschätzt und ich glaube, so richtig der Knackpunkt war, als ich in die Chefredaktion der Berliner Morgenpost ging, da muss ja irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann gewesen sein, und der damalige Chefredakteur sagte, hier ist dein BlackBerry. Und das war das erste Mal, dass ich richtig so ein fettes Handy hatte. Und da wusste ich, okay, jetzt ändert sich da was.
Und aber gibt's nicht mehr BlackBerry?
Gibt's noch? Ja, gibt's noch. Aber nicht mehr so im Einsatz.
Wer hat den denn noch?
Wer hat den? Ein lieber Kollege von uns, Johannes Altin-Juglu, der hat einen BlackBerry.
Tatsächlich?
Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, Julian Reichert hat auch immer noch ein BlackBerry, weil es irgendwie besonders verschlüsselt ist oder so.
Wahrscheinlich, ja.
So, und dann aber sozusagen, aber ich glaube, so für mich sozusagen den unglaublichen Schwung der Digitalisierung habe ich tatsächlich dann den unglaublichen Schwung. Und auch für mich die Veränderung ist mit den Podcasts gekommen. Und man konnte man dann zum ersten Mal spüren, guck mal, aha, das heißt das. Ne? Und als wir die ersten Podcasts hatten vom Abendblatt, das ist ja jetzt auch schon, 7, 8 Jahre her. Der allererste Podcast, die 100 großen Fragen des Lebens. Und dann spürte man, da steckt ja so viel Potenzial drin. Und von dem Zeitpunkt an war für mich klar, das ist gar keine Bedrohung, das ist einfach eine riesige Chance. Es ist nur eine Bedrohung perspektivisch, vielleicht dafür, dass es irgendwann keine Papierzeitung mehr geben wird. Aber im Zweifel habe ich gedacht, es gibt ja auch heute keine Schallplatten mehr oder nicht mehr viel. Und
ja, aber das ist spannend, was du gerade sagst. Du benutzt nämlich dieses Wort Bedrohung. Und ich glaube, wenn ein Fehler aus Sicht der Verlage gemacht wurde, mal abgesehen davon, dass Content umsonst zur Verfügung gestellt wurde und sowas alles, da würde ich immer noch sagen, okay, das hat man vielleicht nicht geahnt, aber war nicht vielleicht auch einer der Fehler am Anfang, dass viele gesagt haben, das ist eine Bedrohung für unser Geschäftsmodell?
Ist es ja auch, war es ja auch erstmal in der Wahrnehmung, man konnte nicht ahnen, was sind die Chancen, und natürlich ist das, war das alte Geschäftsmodell, was Medienhäuser hat, natürlich so super bequem, weil du hattest sozusagen die Lufthoheit über die Druckereien, und nur wer die Lufthoheit über die Druckereien hatte, konnte entscheiden, was vervielfältigt wird. Nur heute kann ja jeder innerhalb von 2 Minuten kann sein eigener Journalist oder sein eigenes Medienhaus sein. Und das war vielleicht so, und das ist dann auch sicherlich keine schöne Situation gewesen, sich darauf einzulassen. Aber in der Zwischenzeit muss man sagen, gerade auch als Journalist ist es halt so toll, was alles möglich ist. Also diese ganzen vielen, von Podcast, von Newslettern, von Live-Geschichten, die du machen kannst, irgendwie, das ist einfach eine große, riesig große Spielwiese. Und an die man aber mit anderen Ansprüchen reingeht, da muss man auch wissen, woher kommen die Medienhäuser, ja. Ich weiß noch, ich habe noch Chefredakteure erlebt, die auf die Frage, was ist mein Budget, als Ressortleiter gesagt haben, dein Budget ist, was du ausgibst. So. Ja, und
das klickt bei mir so langsam.
Ja, weißt du, dein Budget ist, was du ausgibst, ja. Und dann, ich glaube, ich bin so die erste Generation, ich gehörte dann 2011 zur ersten Generation, zumindest bei Springer damals, der Chefredakteure, wo es, achten Sie mal bitte darauf, dass Sie nicht mehr ausgeben, als Sie ausgeben sollen. Besser wäre, wenn Sie weniger ausgeben. So. Und das war doch egal. Ich meine, es gibt die Geschichten, legendären Geschichten von Chefreportern, wo dann der Chefredakteur oder der Verleger zu gesagt hat, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, gucken Sie mal aus dem Fenster, und unten stand ein Porsche mit einer Schleife drum. Ja, und auch damals, ich weiß noch, als ich Volontär war, das spielte ja, das muss man sagen, die Verlage hatten Renditen von 20, 30, 35, 40 Prozent. Ja, also es wäre so, als wenn man auf dem Festgeldkonto 40% Zinsen kriegen würde. Und dass du dann natürlich, wenn du denkst, oh Gott, und jetzt plötzlich sind es vielleicht nur noch 10% oder 5%, dann ist das für dich natürlich erstmal eine Katastrophe.
Ja, ja. Die Geschichten kenne ich natürlich aus meiner Vergangenheit noch bei Radio Hamburg.
Da war es ja noch schlimmer.
Ja, das war mit den Renditen, aber das ist ein anderes Thema. Ich muss so lachen über dieses Bild mit dem Porsche, der draußen steht mit der Schleife. Heute würde nicht mal die Schleife noch draußen sein.
Also das sind
unfassbare Zeiten.
Ja, das muss man, unfassbare Zeiten, aber auch da muss man, finde ich, immer vorsichtig sein, was, was war alles früher so viel besser.
Na.
Und da muss man dann gucken, was verdienen die Leute nach wie vor noch im Journalismus? Was ist das für ein toller Beruf, den du haben kannst? Wie ist auch der Journalismus an sich aufgewertet worden? Ne? Machen wir uns doch nichts vor. Ich kenne auch noch die Zeiten, wo am Sonnabend das Abendblatt an den Hauptbahnhof geliefert wurde und dann stand da eine kleine Schlange vor dem Kiosk, also vor diesem Laden, wo die Zeitung verkauft, und dann kaufen sie Leuten das Abendblatt. Und dachte ich, wow, eine Schlange gestanden. Aber sie haben dann nicht Schlange gestanden, um meinen Text zu lesen. Sie haben Schlange gestanden, um den Immobilienteil zu kriegen, weil sie eine Wohnung gesucht haben. Und wie viele Leute habe ich gesehen, die das Abendblatt genommen haben, Immobilienteil raus und den Rest weggeschmissen haben. Also da hat sich vieles, finde ich, zum Guten gewendet. Wo ich immer der Meinung bin, dass bei vielen Dingen, ich habe neulich eine Diskussion mit meinem Vater darüber gehabt, dass alles so schlimm geworden ist, dass wie kaum noch jemand selber eine Straße finden kann, sondern alle noch den Navi anmachen. Sag ich, Papa, aber erinnerst du dich noch, wie wir früher saßen?
Bitte nicht der Schellatlas. Nein, nein, so. Auf keinen Fall. Ja, aber dieses früher war alles, das würde ich überhaupt nicht vertreten. Ich fand das bloß eben tatsächlich eine sehr lustige Geschichte mit dem Porsche. Das sind vielleicht auch zum Glück Zeiten, die vorbei sind. Aber jetzt, wo du es gerade erwähnst, was man mit dem Abendblatt alles machen kann oder eben auch nicht machen, fällt mir natürlich eine Verbindung ein, die wir tatsächlich schon gemeinsam hatten, als ich noch bei Radio Hamburg war. Ich weiß nicht, ob du drauf kommst. Kleines Rätsel.
Eine Verbindung, die wir beide hatten.
Also über das Abendblatt und Radio Hamburg. Jetzt wird's spannend.
Oha.
Kannst du dich dran erinnern? Weil ich komme auch nur drauf, weil du gerade gesagt hast, man nimmt was raus und legt das Abendblatt, schmeißt es dann weg.
Haben wir mal den Osterhalb-Marathon abgedruckt?
Richtig, mehrfach.
Okay.
Am Anfang, tatsächlich die ersten Jahre, hat das Abendblatt immer die Top 800-Liste abgedruckt. Ah, wow. Und ich habe dann immer aus Abendblattkreisen gehört, dass tatsächlich am Gründonnerstag die Auflage auch tatsächlich
so
verkauft.
Genau.
Dann kam irgendwann das Internet und dann war das vorbei und das war ja für den User viel besser. Ich konnte jederzeit das mitverfolgen, brauchte nicht mehr das
Papier.
Aber vorm Sender lagen haufenweise Abendblätter
rum, weil
die Listen weg waren.
Ich habe ja immer, dadurch bin ich ja so ein Fan von dir geworden und natürlich auch ein bisschen von Stefan Heller. Ich habe ja dann immer diese geguckt, da habe ich geguckt, oh, wo sind wir gerade? 700 irgendwas, 600 Dings, das war schon. Aber auch das ist natürlich eine andere Zeit. Du würdest ja heute die das nicht mehr rauslegen, sondern du würdest irgendwie im Netz gucken.
Na, logisch.
Okay, wo sind gerade fertig aus.
Ja.
Ist auch nicht schlimm, ist bequemer. Ja, fertig.
Aber wenn wir über Erfolgsgeschichten sprechen, kann es ja nicht schaden, dass wir auch eine Geschichte ansprechen, gerade hier in Hamburg, die, glaube ich, uns beiden schon auf eine gewisse Art und Weise wehgetan hat. Mir vor allem, weil ich da gelernt habe in dem Haus als Verlagskaufmann, Gruner und Jahr. Woran ist denn am Ende ein Haus wie Gruner und Jahr deiner Meinung nach gescheitert? Weil der Name, dass der auch verschwunden ist, ist schon hart.
Ja. Das ist hart. Es ist so ein bisschen, glaube ich, hängt es wirklich damit zusammen, dass es ein Bestandteil eines riesigen Konzerns ist, für den Bertelsmann, für den Gruner und Jahr am Ende dann, das war einfach die Erträge, das war zu klein. Ich glaube, es ist einfach echt zu klein. Und wenn du dann irgendwie, dann bist du da mit irgendwelchen anderen, mit Avato oder mit Random House, wo es dann wirklich um richtig große Erlöse und richtig hohe Gewinne geht. Und dann siehst du dieses Modell. Du siehst auch das Modell, dass das bröckelt. Du siehst auch ein Modell, was dann irgendwie, wo du dann als Verleger dich entscheiden musst, irgendwie, ist das für die Erhaltung der Demokratie wichtig, dass es bestimmte Titel gibt, wie Schöner und Wohn, Essen und Trinken. Damit kannst du es nicht begründen. Nichts dagegen, um Gottes Willen, großer Fan von Essen und Trinken. Aber am Ende ist es einfach, ja, zu klein. So ist es so ein bisschen so, das muss man sagen, das kann man ja auch sagen, warum hat das Hamburg, hat Axel Springer sich vom Hamburger Abendblatt getrennt, ne? Der Hauptgrund,
was fairerweise, was ich gelernt habe, für viele Mitarbeiter tatsächlich ein sehr harter Einschnitt war. Also der emotional Tag, hat das wirklich euch ganz schön mitgenommen.
Natürlich, also du musst dir vorstellen, wie der Tag damals war. Ich kann es dir immer von mir erzählen. Der Tag war ein Mittwoch oder ein Donnerstag. Ich glaube, es war ein Mittwoch der Verkündung. Und am Dienstag klingelt um 15.20 Uhr irgendwie mein Telefon. Das Büro von Matthias Döpfner, damals schon Vorstandsvorsitzender dran. Herr Döpfner würde Sie gerne mal sprechen. Und sagt, Tag. Wie geht's? Alles gut. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir haben das Hamburger Abendblatt verkauft an die Watz-Gruppe. Machte mir gar nichts damals so richtig. Die Watz-Gruppe, Essen, aber mehr wusste ich nicht. Und mein Kollege Jan Bayer, also der Kollege von Matthias Döpfner, der kommt gleich zu Ihnen. In dem Moment geht die Tür auf.
Nein.
Jan Bayer tritt ein.
In dem Moment.
Er sagt, Herr Döpfner ist schon da. Ah, dann ist ja prima. Alles Weitere dann von Jan Bayer, tschüss.
Nein.
Leg auf, ganz freundlich, ne? Und dann Jan Bayer, ja, haben Sie schon gehört? Ich sag, ja, ich habe schon gehört, irgendwie bin noch ein bisschen so, also ist verkauft. Ja, und ich würde Sie gerne mit hochnehmen in den 7. Stock. Wir saßen im 5. oder im 7. oder 9. Also ich würde Sie gerne hoch mit nach oben nehmen. Da wartet nämlich schon Ihr neuer Chef von der Watz-Gruppe.
Nein.
Und dann nahm ich Jan Bayer an die Hand, brachte mich hoch und da stand dann in einem großen Konferenzraum ganz alleine Christian Ninos und sagte, wie schön, dass wir uns jetzt hier treffen. Und so hatte ich innerhalb von, ich hatte so ungefähr 15 Minuten mich dann auf diese Situation im Konkreten einzustellen, wobei man natürlich immer als Journalist immer sagen muss, ich war jetzt nicht 100% überrascht. Ich habe sogar, als ich zum Abendblatt kam, 2011, hat meine Frau mich gefragt, wo sind wir denn in 5 Jahren mit dem Abendblatt? So eine Lieblingsfrage. Und da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber das Abendblatt gehört dann nicht mehr zu Springer, habe ich gesagt.
Ach, tatsächlich? Ja. Weil ich finde, handwerklich muss man dem Springer-Konzern ja sagen, das haben sie richtig gemacht, weil sonst dickert ja immer was durch. Also ich finde, diesen Übergang, dich anzurufen zu sagen, und der steht schon in der Tür, das ist erstmal clever.
Das war clever.
Ob es emotional die richtige Nummer war, das kann ich nicht beurteilen.
Ich glaube, für mich ist es auch, weil so sagen man, ich habe ja gesagt, als Journalist hörst du vorher Sachen und kriegst auch vielleicht mal Hinweise, kriegst auch vielleicht von Hinweise von Leuten, die dir eigentlich gar keine Hinweise geben dürfen, aus bestimmten Gründen. Das kann immer mal sein. Aber für natürlich der Tag danach, als die Kolleginnen und Kollegen, niemand wusste irgendwas, und die werden runtergerufen in die große Empfangshalle, das ist heute das Bezirksamt Nord, Bezirksamt Mitte, in die große Empfangshalle, und dann steht dann oben Jan Bayer und Andreas Wiele, zwei Vorstände von Springer, und Andreas Wiele sagt dann den legendären Satz, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine schöne neue Heimat für Sie gefunden. So, und da kannst du dir vorstellen, wie deine Stimmung war. Weil natürlich damals, warum hat Springer das damals gemacht? Springer hat das damals gemacht, um auch an den Märkten zu signalisieren, wir trennen uns von Print, von diesem blöden alten Print. Und das hat auch gewirkt. Der Kurs von Springer ist ja extrem hochgegangen und das Springer weckte dann als das digitale Unternehmen. Was niemand mitgekriegt hat damals ist, verkauft hat Springer ein Sechstel seiner Printauflage. Das heißt, 5/6 der Printauflage ist bei Springer geblieben. Aber diesen Move hatten die. Und wir wussten ja damals gar nicht, was das bedeutet. Und im Nachhinein muss man sagen, hat dieser Deal ja nur Gewinner gehabt. Also das Hamburger Abendblatt, obwohl von Axel Springer gegründet, ne, genau wie die Hör zu, passt viel besser zu Funke. Und hat sich viel besser entwickelt, als es jemals beim, ich glaube, wenn wir bei Springer gewesen wären, würde es das Abendblatt so nicht mehr geben wie heute.
Weil dieser Drang der Digitalisierung, ich kann das ja immer ganz gut beurteilen, weil ich ja erst 6 Monate, 7 Monate hier im Haus bin. Ich finde, dieser Drang der Digitalisierung, dieses journalistische über allem, finde ich schon beeindruckend. Und ich finde schon, ich kann zumindest den deutschen Zeitungsmarkt so als Leser ganz gut beurteilen. Ich lese viel quer. Die journalistische Leistung, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir beide hier zusammensitzen, wir tauschen uns ja auch des Öfteren auf dem Flur aus, wenn kein Mikrofon dabei ist. Deswegen weißt du, dass ich bei der Gelegenheit Ähnliches sage. Ich finde das schon beeindruckend, wie bewusst und wie zielstrebig immer wieder gesagt wird, Journalismus steht hier ganz vorne. Aber wir müssen gucken, dass er halt über einen zeitgemäßen Kanal verteilt wird.
Genau, das ist fast schon eine Binsenweisheit. Das erste aber nicht, nochmal um zu Springer zu kommen, weil wir über Bertelsmann kamen. Wir waren dann am Ende, das war der Hauptgrund, wir waren einfach zu klein auch. Das war zu klein, selbst wenn jetzt so eine Zeitung wie das Abendblatt ein paar Millionen Euro Gewinn macht, das ist versickert. Springer denkt in ganz anderen Dimensionen, hat man ja auch im Nachhinein dann gesehen. Und der andere Punkt ist, glaube ich, was wir immer gut gemacht haben hier ist, und das hat Funke auch uns, da hat Funke uns unterstützt, und das ist auch Funkes Credo, erstmal geht es um Journalismus. Und dann erst geht es ums Geld verdienen. Und bei vielen anderen ist es
umgekehrt. Was bedeutet denn das denn eigentlich jetzt für die Zukunft? Weil natürlich müssen wir einmal auch die Frage stellen, auf was muss sich denn ein Fan des Hamburger Abendblatts einstellen. Es gibt immer, ich erinnere mich noch, vor 2, 3 Jahren war ich auf der OMR-Messe und Gabor Steingart war da. Und der hat anhand einer Grafik und einer, ich kriege die nicht mehr zusammen, aber sie war ziemlich eindeutig, einer Berechnung dargelegt, wann seiner Meinung nach, war so eine These, die er in den Raum gestellt hat, war natürlich ein Knaller, die letzte bedruckte Zeitung in Deutschland verkauft wird. Ich glaube, es war 2030 oder 29, weiß ich nicht mehr genau. Aber erstens,
kann man jetzt schon sagen, wird nicht so kommen. Hat er sich schon mal geirrt?
Wird später sein? Oder also, früher? Jetzt wird's spannend.
Pass auf, ist doch ganz einfach. Ich zitiere da immer, wer ist Gabor Steingart gegen Bill Gates? Bill Gates ist seine Instanz. Und Bill Gates hat gesagt, die letzte gedruckte Tageszeitung erscheint auf der Welt. Erscheint in 10 Jahren.
Ab heute?
Das war 1990.
Und er hat sich geirrt.
1990 sagt er, die letzte gedruckte Tageszeitung. Also, da kann man mal sehen, wie man das überschätzt. Und das spielt, warte, ist ja, was für eine Frage eigentlich? Spielt doch gar keine, genau, spielt doch gar keine Rolle. Die entscheidende Frage ist, erreichst du mit dem, was du tust, die Menschen? Also erreichen wir mit unserem Podcast, mit unseren Zeitungen, mit unseren Newslettern, mit unseren Veranstaltungen.
Mit Abendblatt.de.
Abendblatt.de. Und unser Anspruch ist ja, dass du in Hamburg dem Abendblatt gar nicht entgehen kannst, selbst wenn du es versuchst. Dass du irgendwie sagst, scheiße, jetzt habe ich Becker am Morgen gehört, das ist Abendblatt, das wollte ich nicht. Ich wollte damit nichts zu tun haben. So. Und ich glaube, das ist so der Trick. Und da ja, und da spielt die Frage, wann gibt was ist, ich glaube, für viele Leute, das darf man auch nicht unterschätzen, viele Leute, ich nehme mal schon meine Eltern, die möchten eine gedruckte Tageszeitung haben. Und wenn sie das haben wollen, wer sind denn wir, zu sagen, nö, nimmt jetzt mal ein E-Paper. Wenn die das haben wollen, kriegen die das. Und wenn irgendjemand sagte, ah, ich hätte total Lust, die Nachrichten in Hamburg in Musical-Form präsentiert zu bekommen, und wenn das eine große Masse ist, dann würden wir ein Musical aufführen. So. Und aber was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, dass irgendwie die Endzeitstimmung ist lange vorbei. Also die gab es, weil man nicht genau wusste, wo es hingeht. Aber jetzt, ich kenne die Pläne fürs Abendblatt, ich weiß, wie das in den nächsten 5 bis 10 Jahren gehen wird. Und ja, das da muss sich niemand Sorgen machen, dass es keine Informationen mehr aus Hamburg vom Hamburger Abendblatt gibt.
Zum Schluss die letzte Frage, Lars, weil wir jetzt gerade so schön ins Schwärmen auch kommen. Was gibt es noch, wo du sagst, das würde ich gern machen, konnte ich bisher noch nicht machen, werde ich vielleicht auch nicht machen, aber das wäre mein Traum in Verbindung mit Journalismus. Gibt es da irgendwas, was noch übrig ist, wo du sagst, ja, das würde ich gern machen?
Du meinst jetzt als Plattform oder was?
Als Macher vor allem auch, als verantwortlicher Macher, wo du sagst, das
wäre total, wenn ich darauf jetzt eine Antwort hätte, dann wäre ich total schlecht, dann müsste ich eigentlich sofort gehen, weil wenn ich etwas habe, was ich machen will, das war ja mit dem Podcast damals genauso. Ich fand das mit dem Podcast cool und dann habe ich jetzt überlegt, was machen wir jetzt und dann haben wir einfach die ersten Podcasts gemacht und alle haben mir gesagt, ey, was soll der Quatsch? So. Und somit das Gleiche ist jetzt, was jetzt die Kollegen im Sport machen, die erste richtige Sportdoku über einen Hamburger.
Mega Idee.
So. Und alle Ideen, die wir so haben, die musst du, ich meine, du kannst nicht verschieben, die musst du jetzt sofort umsetzen. Und das haben wir ja nicht auch immer irgendwie getan.
Und das kann ich jetzt nochmal anteasen, damit liege ich dir ja schon seit ein paar Wochen in den Ohren, aber ich mache es immer wieder, weil die Vorbereitung so groß. Ich habe noch eine Granatenidee, die ich dir demnächst präsentieren möchte.
Und das sagst du jetzt auch schon seit einem halben Jahr.
Nee, nicht seit einem halben Jahr, aber seit ein paar Wochen. Und da spielst du eine Rolle. Du musst mitspielen im wahrsten Sinne des Wortes.
Das finde ich lustig. Also es sind ja so ein paar Sachen, lustige Ideen. Zum Beispiel haben wir ja diesen Wein-Podcast 4 Flaschen, wo wir alle 2 Wochen 4 Flaschen Wein testen mit tollen Gästen. Übrigens demnächst Philipp Westermeier auch da, aber eben auch John Bon Jovi, muss man immer erwähnen.
Mega.
So, und haben immer gesagt, warum bringen wir das nicht auf die Bühne? Und tatsächlich wird es eine 4-Flaschen-Weinshow geben in einem Hamburger Theater. Und solche Sachen finde ich dann auch cool. Ob das dann, das ist auch mal die Frage, das ist auch, glaube ich, noch wichtig. Ich habe gesagt, erst der Journalismus oder erst die Idee und dann das Geld. Wenn du immer erst denkst, erst das Geld, dann machst du viele Dinge gar nicht. Und wir werden dir vielleicht viele Enttäuschungen erspart bleiben. Aber du wirst auch nie das ganz große Ding dann wahrscheinlich finden. Ich finde es immer so lustig, es ist wie in der Bücherwelt. Ne? Bestes Beispiel, Sebastian Fitzek. 14 Verlage haben sich entschieden, das erste Buch, was Sebastian Fitzek ihnen angeboten hat, nicht zu veröffentlichen, weil es auch passte nicht und kann man kein Geld mit verdienen. Ein Verlag hat sich dann von ihm mehr oder weniger erpressen lassen und hat eine kleine Auflage gemacht, ja. Und aus dieser kleinen Auflage sind jetzt 14 Millionen verkaufte Exemplare.
Der erfolgreichste deutsche Schriftsteller der letzten 10 Jahre.
Ich glaube, dass Klaus-Peter Wolf, der macht nicht so einen Wirbel, dass der noch erfolgreicher ist.
Glaube ich nicht.
Aber weil Klaus-Peter Wolf ja irgendwie, glaube ich, pro Buch von seinen Krimis 800.000 Stück verkauft. Aber auch da siehst du, Klaus-Peter Wolf, erster Krimi, wurde nix. Zweiter Krimi, wurde nix. Dritter Krimi, wurde nix. Vierter Krimi, bisschen. Und dann wurden die anderen auch. Also was ich damit sagen will.
Durchhalten.
Wenn du nicht an die Idee glaubst, und so immer, dann wirst du auch am Ende diese großen Erfolge nicht mitnehmen, aber dir werden auch viele Enttäuschungen erspart bleiben.
So, jetzt hat der Chefredakteur gesprochen, Lars Heider. Aber Aber zum Schluss hören wir eine weitere sehr, sehr wichtige Person. Sie verantwortet hier beim Abendblatt die digitalen Prozesse und treibt das Thema und auch uns täglich voran. Also jetzt ein bisschen mehr Maschinenraum, wenn ich das so flapsig formulieren darf. Cordula Schmitz, stellvertretende Abendblatt-Chefredakteurin und verantwortlich für die digitale Transformation. Das nennt sich bei uns dann ganz fancy Digital Lead. Cordula, ich habe ja auch die anderen Gesprächspartner gefragt. Was war für dich der digitale Erweckungsmoment? Wann hast du gesagt, das Internet ist gekommen, um zu bleiben?
Grundsätzlich war ich immer neugierig. Daran kann ich mich erinnern. Und das Erweckungserlebnis war so ein bisschen Facebook und wie diese Social Media Plattform auf einmal anfing, Möglichkeiten zu bieten, zu veröffentlichen, ohne dass man irgendwo gearbeitet hat. Also ich habe zu der Zeit da gearbeitet, aber ich hatte auf einmal so einen
Platz. Bei Facebook?
Bei einer Seite. Damals war ich bei der Welt. Also ich konnte veröffentlichen als Journalistin, aber ich hatte auf einmal einen Platz, wo ich auch Dinge veröffentlichen konnte, die mir so gerade durch den Kopf schossen. Und darauf habe ich auch eine unmittelbare Reaktion bekommen. Und das war schon irgendwie cool. Also
das ist ja auch eine ungewohnte Freiheit für uns, genau, Journalisten gewesen, korrekt, oder? Wir wurden da eigentlich immer viel kontrolliert.
Genau, aber ich meine, teilweise war das auch totaler Quatsch und Blödsinn, aber es hat Spaß gemacht. Es hat einfach Spaß gemacht, dass man auf einmal unmittelbar was in die Welt hinaus blöken konnte, sag ich mal.
Was nicht immer gut gekommen war, aber man konnte es mal. Nein, natürlich nicht,
aber es war irgendwie lustig und es entstand Kommunikation und man hat sich mit Leuten vielleicht näher beschäftigt oder auch unterhalten eben elektronisch, mit denen man halt sonst nie Kontakt gehabt hätte, auch mit auf der ganzen Welt, ne, mit Amerikanern, mit Engländern, was auch immer das war.
Ja, und wie oft kam eigentlich auch in das Journalistische sozusagen, du hast es ja jetzt schon angedeutet, aber diese Firmen aus Amerika, Facebook, Social Media, ich am Ende auch Apple mit seinem iPhone natürlich, das hat ja so einen Einfluss auf unsere journalistische Arbeit auch irgendwann genommen.
Ja, das ist richtig, aber ich habe das nie als schlimm empfunden, sondern ich habe das immer als eine Möglichkeit der Weiterentwicklung empfunden. Wir mussten uns ändern, wir sind halt nicht, ne, Papier, alles schön und gut und wir lieben alle die Zeitung und ich liebe auch nach wie vor diese abgeschlossene Arbeit, die man da machen kann und große Seiten hinlegen, magazinige Seiten hinlegen, das finden wir irgendwie alle toll, also zumindest die noch zu meiner Zeit eben angefangen haben, aber die Zeiten ändern sich einfach und ich fand es immer gut, vorne mit dabei zu sein, um Sachen auszuprobieren, um neue Sachen zu lernen und
Ich würde auch immer sagen, Cordula, stimmst du mir dazu? Ich hoffe, dass du mir da auch zustimmst, weil es auch so ein bisschen um unsere Zukunft geht. Ich glaube, gerade für den Bereich Journalismus bietet das Internet in den nächsten Jahren unfassbare Möglichkeiten. Ich glaube ja nicht, dass das Internet an sich oder die Digitalität uns den Journalismus kaputt macht. Wir müssen uns nur darauf einstellen und die Chancen erkennen.
Korrekt. Also der Bot, also grundsätzlich einfach das Leseverhalten hat sich verändert. Aber die Leute lesen ja nach wie vor. Es ist ja immer noch ein Bedürfnis nach Inhalten da. In welcher Form die Inhalte dann entstehen, wie die aussehen, wo die konsumiert werden, das ist im Grunde genommen ja zweitrangig und das ist das, was ich meine mit Weiterentwicklung. Da müssen wir eben dranbleiben und das müssen wir lernen. Und da dürfen wir uns nicht zurücklehnen und sagen, naja, das, was früher mal gut funktioniert hat, wird auch weiterhin gut funktionieren. Nee, also der Zug ist abgefahren,
definitiv. So kenne ich dich, Cordula. Aber trotzdem ist es ja manchmal schon so, dass wir auch geschockt sind, sage ich mal, wenn man dann so über Sachen spricht, wie lang ist eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs im Vergleich zum Menschen? Und wir merken, ich meine, du weißt das Phänomen mit TikTok, wie schnell heutzutage man auf den Punkt kommen muss.
Ja, aber auch da, ne, das sage ich auch immer so, die Leute, die von der Kutsche in den Zug umgestiegen sind, die hatten auch Panik, dass ihnen das Blut, glaube ich, explodiert, weil der Zug ja schneller fuhr als die Pferdekutsche. Also das ist halt einfach, wir entleben, die Zeit bleibt nicht stehen, es gibt eine Entwicklung und ich bin der Meinung, anpassen und lernen.
Und was bedeutet das jetzt fürs Hamburger Abendblatt? Was glaubst du, was da die Zukunft ist, mal abgesehen davon, keiner weiß, wie lange es eine gedruckte Zeitung noch gibt. Gibt es sie auch noch in 10 Jahren oder 5 Jahren? Hat ja Lars eben auch ausführlich drüber gesprochen. Aber generell, was würdest du sagen für ein Unternehmen, wie wir es hier sind, was sind unsere Aufgaben aktuell?
Also die Aufgabe des Hamburger Abendblatts ist es relevant zu bleiben. Relevant zu bleiben für Leute, die sich für diese Stadt interessieren und die Inhalte konsumieren wollen, die diese Stadt betreffen. Das ist das A und O. Also da müssen wir einfach auch wieder in Teilen besser werden. Wir haben halt unsere Printleser oder unsere Print-Zielgruppe, die haben wir wirklich gut im Griff. Da wissen wir auch, was die haben wollen. Da können wir es allerdings auch, wenn wir ehrlich sind, nicht so genau messen, was sie wirklich lesen. Nicht so intensiv wie im digitalen Bereich.
Weil man dafür alles sofort Zahlen bekommt, sofort.
Genau, Daten. Daten sind ja
das neue Gold.
Genau, Glück und Elend des Journalisten. Ne? Also ich kenne keinen Journalisten, der morgens in die zur Arbeit kommt und sagt, jetzt checke ich aber mal meine KPIs von gestern.
Wie mein erklär einmal, was KPIs sind.
KPIs sind Key Performance Indexes. Das ist auch ein Wort, glaube ich, was ich in meiner Ausbildung nie gehört habe, aber jetzt zum täglichen Brot gehört. Und das bedeutet einfach, wie viele Leser habe ich erreicht? Wie lange ist der Leser auf meinem Artikel geblieben? Wie viele Abos sind denn abgeschlossen worden auf meinen Artikel? All solche Fragen, die wir jetzt relativ einfach beantworten können und die dann in irgendeiner Form auch die Arbeit des Journalisten mit beeinflussen.
Ja, und da hört man ja generell oft von Außenstehenden dann, ach so, das ist jetzt wichtig und so, aber ihr sollt doch eigentlich nur gute Journalisten sein. Aber umgekehrt, niemand betreibt ein Unternehmen, eine Firma, ich sage jetzt mal einen Supermarkt. Betreiber, der würde doch nie Produkte ins Regal stellen und sagen, sind schön und fand ich persönlich gut, kauft aber keiner. Jeder will doch erfolgreich sein. Ich weiß immer nicht, warum das für Journalisten nicht auch gelten soll.
Ja, Journalismus an sich ist ja kein Selbstzweck. Ich glaube, das wird oft irgendwie missverstanden. Und natürlich haben wir ein Produkt, was wir auch verkaufen müssen, um überlebensfähig zu sein. Wir sind ja nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, sondern wir sind ein Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir eben ein Produkt, was eine hohe Qualität hat und was eben relevant ist für den Nutzer. Wir haben halt die Herausforderung, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. Und bei jüngerer Zielgruppe sprechen wir beim Hamburger Abendblatt zwischen von 25 bis 55 Jahre alt. Und denen müssen wir eben erneut beweisen, dass wir für sie in ihrem Alltag relevant sind. Zum Beispiel müssen wir dann uns im Bereich Landespolitik mit dem Thema Bildung beschäftigen und uns dann die Frage stellen, was interessieren denn Eltern in Hamburg, die Schulkinder haben, an Themen? Ja, also welche Bedürfnisse haben wir, die wir für sie erfüllen können? Wo ist ein Job, den wir für sie übernehmen müssen? Da rede ich halt von, ist der Schulweg sicher? Welche Schule wähle ich für mein Kind aus? Wie sind die Anmeldezahlen? Das ist jetzt vielleicht eben nicht die hohe Politik oder der Bericht aus dem Rathaus, der hat auch seine Berechtigung natürlich, aber da müssen wir einfach genauer hingucken und besser lernen, was die Leute von uns wollen.
Ja, und ich finde es gut, dass du gerade das ansprichst, weil das eine schließt ja das andere eben nicht aus. Korrekt. Weil warum ist das Hamburger Abendblatt in Hamburg so eine Institution? Klar ändert sich da manchmal was von den Befindlichkeiten und den Interessen, aber natürlich ist das Hamburger Abendblatt, es gehört halt zu Hamburg und dazu gehört die Politik, aber auch eben, was du jetzt beschrieben hast, was sich dort vielleicht möglicherweise entwickelt. Ja. Ist das für dich, du sagst, du bist halt neugierig, hast du manchmal aber auf der anderen Seite auch Verständnis für Menschen, die sagen, ja, ich habe das anders gelernt, mich überfordert das Thema Digitalisierung. Insofern, ich sage das jetzt gar nicht über Mitarbeiter, sondern auch über Konsumenten, die da draußen sagen, mir ist das alles mittlerweile alles zu viel. Ich meine, wir müssen auch Orientierung den Leuten bieten, damit sie auch das Richtige für sich rausfinden.
Ja, korrekt. Das ist auch eine unserer Aufgaben. Und es ist natürlich, wie du schon richtig sagst, stellen wir ja auch fest, dass Leute oder Menschen da draußen sagen, mir ist es zu viel, dann sprechen wir von einer sogenannten News Avoidance, also Leute, die gar keine Nachrichten mehr lesen wollen oder News Fatigue, denen das eben zu viel ist, die eben keine ständigen Pushs aufs Handy haben wollen, die eben nicht die ganze Zeit das Gefühl haben wollen, sie rennen einer Nachrichtenlage hinterher oder sie werden von der Nachrichtenlage richtig regelrecht auch belästigt. Ja, gibt solche und solche und auch für die müssen wir uns natürlich ein Produkt überlegen, wo sie sagen, ich will weiter informiert bleiben, aber in einem begrenzten Rahmen. Ja? Also die Zeitung hat mich ja früher nicht angeschrien, wenn sie bei mir in der Wohnung lag. Das Handy macht das unter Umständen schon. Bei unserem Produkt, bei dem Produkt wie zum Beispiel dem E-Paper könnte man eben über eine Lösung nachdenken, die einfach langsamer ist, die ruhiger ist, die dann vielleicht solche Menschen, die gesagt, ich bin damit überfordert, wieder zurückgewinnt.
Wie lange bist du jetzt im Journalismus tätig? Wie viele Jahre schon? Wann hast du angefangen? Ja, Cordula, du bist so offen und ehrlich bei anderen Themen und so auf den Punkt.
Ganz ehrlich, ich bin da total schlecht drin. Könnt auf meinem LinkedIn-Profil nachgucken. Ich glaube, seit 2006, 2004,
was war deine erste Station?
Meine allererste Station war die Neuss-Grevenbrocher Zeitung. Die gehört zur Rheinischen Post. Da habe ich angefangen, Lokaljournalismus mit einem Volontariat. Und dann habe ich gewechselt auf die Axel Springer Journalistenschule und war, glaube ich, 16 Jahre bei Axel Springer, was gut war. Und danach war ich bei Gruner und Jahr. Ich glaube 8 Jahre.
Ja, ich auch mal. Leider gibt es den Laden nicht mehr. Habe ich heute auch schon mehrfach gesagt, wie traurig das eigentlich an sich ist. Ich habe da eine tolle Zeit verbracht in den 80ern als Verlagskaufmann, also als Lehrling.
Ja,
natürlich.
Da haben sie ja immer gesagt, da kam das Geld noch aus der Steckdose.
Ne? Ja, du, da tatsächlich gab es da den Spruch, wir leben hier auf dem Sonnendeck. Und das war auch so, wenn ich das im Nachhinein mir nochmal vor Augen führe, wie es damals dazugegangen ist. Aber es ist halt vorbei, die Zeiten haben sich geändert, so ist es einfach. Das war nicht alles besser, früher alles besser, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Wenn du jetzt noch einmal zum Abschluss, und wir sind heute hier durch so viele Themen durch in dieser Episode, aber wir haben so einen breiten Einblick auch bekommen in die journalistische Arbeit. Was empfindest du heute als deine Hauptaufgabe? Was würdest du sagen, wenn dich jemand fragt, was ist das Wichtigste, an dem du arbeitest?
Na, ich bin der Digitalisierungsradikalinski, ne? Also ich muss halt immer die Position ganz außen einnehmen, um Veränderung herbeiführen zu können. Also ich bin diejenige, die sagt, die Zeitung ist tot. Und um einfach die Leute dazu zu kriegen, sich zu bewegen. Ich muss im Grunde genommen Überzeugungsarbeit leisten. Ich muss Mut machen, auch teilweise, auch wenn ich sagen muss, die Zeitung ist tot, aber ich muss Mut machen. Ich muss
aber nicht der Journalismus ist halt tot, damit das nochmal eindeutig ist.
Es geht nur um das eine Medium, was wir haben. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir gerade im Lokal- und Regionaljournalismus auch trotz einer sogenannten KI oder AI, wie immer wir das nennen können, eine hervorragende Überlebenschance haben, weil wir eben über relevante Themen berichten können für Leute vor Ort. Ja, wir sind kein nationaler Medienpartner, sondern das ist, ja, und das ist meine Aufgabe, einfach den Radikalinski zu geben und gleichzeitig Mut zu machen, dass die Zukunft gut wird. Ja, sie wird anders. So ist das nun mal bei der Zukunft, ne? Wird immer anders, aber sie wird, glaube ich, trotzdem gut.
Wir werden das auch schaffen. Leicht abgewandelt, an welchen Spruch erinnert mich das und vor allem an wen? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Erstmal danke an unsere stellvertretende Chefredakteurin Cordula Schmitz. Und sie beschreibt sich ja selbst als Radikalinski. Das finde ich echt stark. Auf jeden Fall bleibt hängen, der Journalismus hat eine Zukunft. Es wird sich halt nur sehr viel verändern. Also gemeinsam anpacken. Danke heute auch an Lars Haider, Klaus Ebert, Jan Bechler und Kai Diekmann. Das war Episode 117, unser Special zum Thema digitale Transformation. Und ich muss ein Danke noch hinten ranhängen, nämlich an Philipp Welte von Burda. Falls Sie, Herr Welte, uns heute zugehört haben, das positiv gestimmte Zitat zu der digitalen Reise der Verlage und damit der Aufhänger kam ja von Ihnen. Die Episode, die wir für morgen, für den Ostermontag vorbereitet haben, könnte Sie, liebe Podcast-Freunde, ebenfalls sehr interessieren. Denn wir knöpfen uns das Homeoffice vor. Im Interview dann der Mann, der von sich sagt, ich bin der Taliban der Anwesenheitspflicht. Vielleicht für einige Hörer ein ordentlicher Aufreger. Anderen spricht er aus dem tiefsten Herzen. Bis morgen und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.